Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute möchte ich euch über ein geführtes Strategiegespräch von mir und einem anderen Investor einmal berichten, ein paar Inhalte mit euch teilen. Das Gespräch war ziemlich interessant und hat, finde ich, ein paar Goldnuggets enthalten, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich der Meinung bin, dass da der ein oder andere mit Sicherheit für sich auch noch etwas rausziehen kann und ja, so eine strategische Planung mit Sicherheit nicht verkehrt ist, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen und ja, über den Gesprächsablauf mal so ein bisschen informieren, wie wir das Ganze so aufgebaut haben und was dann am Ende unser Ergebnis des Ganzen gewesen ist. Deswegen, wenn euch das ganze Thema interessiert, hört gerne zu, teilt fleißig diesen Podcast in den sozialen Medien. Da würde ich mich auch tierisch drüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Und ja, jetzt soll es losgehen, damit ihr ein paar tolle Informationen wieder erhaltet. So, also, worum ging es bei diesem Strategiegespräch? Was ist überhaupt der ganze Hintergrund gewesen? Warum haben wir das Ganze gemacht? Dieser Investor und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns beim Immobilienstammtisch kennengelernt und ja, als Hintergrund, der gute Mann hat bereits einige Immobilien erworben, also hat eine selbstgenutzte Immobilie, hat aber auch ein paar Objekte zur Vermietung, unter anderem ein paar Eigentumswohnungen und aber auch schon Mehrfamilienhäuser und ist dort eigentlich recht erfolgreich schon lange unterwegs gewesen und war jetzt an einem Punkt, wo er gefühlt nicht mehr weitergewachsen ist. Also so nach dem Motto, ich habe zwar jetzt eigentlich schon einen ganz guten Bestand, aber irgendwie hakt es gerade mit dem weiteren Wachstum und deshalb ist er auf mich zugekommen und hat mich gebeten, dass wir mal ein strategisches Gespräch führen könnten, was man für Unternehmensstrukturen auch dahinter basteln könnte, wie er weiter wachsen kann, wo man heute noch gute Objekte findet und so weiter. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen und ja, dann haben wir uns hier im Büro bei mir getroffen und haben das Gespräch erstmal ja ganz locker geführt und haben da so ein bisschen Brainstorming gemacht. Also das heißt, wir haben im Prinzip erstmal damit angefangen, Ziele zu definieren. Also ich fand, das war im Prinzip so der Ausgangspunkt des Ganzen, dass man erstmal sagt, wo soll es denn überhaupt hingehen? Weil danach entscheidet sich, finde ich, auch schon die Strategie eines Investors extrem, ob man jetzt jemand ist, der beispielsweise nur zwei Wohnungen als zusätzliche Altersvorsorge kaufen möchte oder ob man einen Bestand von über 500 Einheiten aufbauen möchte. Natürlich je nachdem, welches Ziel derjenige gegenüber hat, muss man da natürlich unterschiedliche Maßnahmen treffen. Also ich denke, das ist logisch, dass es da total unterschiedliche Situationen dann gibt, mit denen man handeln muss. Und deswegen finde ich, ist als allererste Definition, das ist auch der interessante Punkt für alle anderen da draußen, die gerade irgendwie zuhören, dass man vielleicht für sich selber erstmal genau definiert, wo möchte ich überhaupt hin? Also ganz klar und das Ganze nicht nur anhand von einer, ja, ich sag jetzt mal so einer typischen Aussage zu definieren, ich will Millionär werden oder ich will reich werden oder sonst irgendwas, sondern seine Ziele schon ziemlich genau definieren. Soll es jetzt hier darum gehen, dass ich irgendwie 500 Euro zusätzliche Einnahmen in der Rentenphase habe oder möchte ich vielleicht ein Immobilienportfolio aufbauen, was ich in die nächste Generation weiter vererbe? Und ja, da sollte eigentlich jeder für sich selber mal ja drüber nachdenken und sich auch die Zeit nehmen, das Ganze wirklich mal aufzuschreiben. Es ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, wenn man die Dinge nur, ich sag mal, in seinem Kopf hat, dann sind sie auch schnell wieder vergessen und es macht schon Sinn, solche Dinge auch mal ja, niederzuschreiben und zu definieren. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Vision Boards, also wenn man irgendwie ein Ziel hat, einen Wunsch hat, dass man das Ganze in so einem Bilderrahmen organisiert und zum Beispiel Bilder ausdruckt von gewissen Dingen, die man erreichen möchte. Das kann zum Beispiel ein Bild von einem tollen Haus sein, das kann aber auch ein Bild sein von einer Familie, die irgendwie am Strand spazieren geht oder sowas. Also seine persönlichen Lebensziele bildlich darstellen und das Ganze an die Wand hängen, damit man jeden Tag, wenn man da drauf guckt, wieder an seine Ziele erinnert wird und weiterhin daran arbeitet. In der Unternehmensberatung habe ich das mal kennengelernt, dass man sich ja oft auch hinsetzt und einmal im Jahr Ziele definiert, die man so übers Jahr erreichen möchte. Und das Ganze ist irgendwie keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also es bringt ja nichts, wenn man einfach nur Ziele definiert und ein Jahr später dann irgendwo so einen handgeschriebenen Zettel mal wieder rausholt und dann sagt, ja und, haben wir die Ziele jetzt erreicht, ja oder nein? Dann ist an der ganzen Situation, glaube ich, nicht ganz so viel Energie passiert, also dass man da sich wirklich drauf fokussiert hat, sondern man sagt dann, ach jo, stimmt, das Ziel hatten wir irgendwie noch, was ist denn daraus geworden? Deswegen ist es wichtig, wenn man diese Ziele definiert, das dann auch gleichzeitig mit Handlungsplänen zu versehen. Also wenn man das Ziel einmal runtergeschrieben hat, das vielleicht in kleine Teilziele aufzuteilen und sich auch immer wieder in Erinnerung zu bringen, hey, das war doch eigentlich mein Ziel. Weil ich glaube, jeder kennt das, dass man im Alltag immer wieder mit Situationen konfrontiert wird, die dann auf einmal total dringend scheinen und wichtig scheinen, die einen aber vielleicht seinem eigentlichen Ziel überhaupt nicht weiterbringen. Und deswegen macht es unbedingt Sinn, Ziele klar und deutlich zu formulieren und diese Ziele dann in einzelne Untergruppen aufzuteilen, Teilziele daraus zu definieren, an denen man dann immer konsequent weiterarbeiten kann. Also das Ganze zählt jetzt eigentlich gar nicht nur für Immobilieninvestoren, sondern im Prinzip auch als Unternehmer oder auch als Privatperson ist es mit Sicherheit wichtig, sich da so ein bisschen zu organisieren. Ja, bei diesem Strategiegespräch haben wir dann auch darüber gesprochen, wie die aktuelle Situation im Prinzip ist. Also das heißt, wo steht denn der Investor gerade? Wie viel monatlichen Cashflow-Überschuss hat er denn schon? Und ja, wo möchte er mit seinem Cashflow-Überschuss hinkommen? Also bei ihm war es jetzt konkret so, dass wir im Prinzip uns an seiner Gehaltsgröße orientiert haben. Der Investor ist aktuell noch im Angestelltenverhältnis und hat den Immobilienbestand nebenbei aufgebaut. Und wir haben dann als eins seiner Ziele definiert, dass er im Prinzip seine Einkommensgröße, die er aus beruflicher Tätigkeit aktuell generiert, dass wir die durch den Mietüberschuss der Immobilien nach Steuern generieren wollen. Und dafür war es natürlich erstmal wichtig, einen Ausgangspunkt zu definieren, wo steht er denn jetzt gerade? Und als wir diese Zielgröße dann so definiert hatten, haben wir uns eigentlich untypischerweise, ich weiß noch, dass der Investor mich erstmal ganz fragend angeguckt hat, so nach dem Motto, warum fragst du mich den ganzen Blödsinn? Aber ich werde euch nachher aufklären, worum es dabei ging. Wir haben uns nämlich erstmal mit seinen eigenen Stärken und Schwächen beschäftigt. Ich habe ihn sehr penetrant gefragt, was er denn selber als seine Stärken definiert und auch was seine Arbeitskollegen zum Beispiel von ihm sagen würden, was seine Stärken sind, was seine Familie sagen würde, was seine Stärken sind und habe mich da ziemlich lange dran aufgehalten. Es gibt da für den einen oder anderen, den Tipp möchte ich euch nicht vorenthalten, ein sehr, sehr gutes Buch, was kombiniert ist mit einem Online-Test. Das ist von Gallup, der Strengthfinder, also der Stärkenfinder. Da kann man bei Amazon oder so sich ein Buch bestellen, wo so ein kleines Lexikon mit drin ist. Ist ja auch kein langes Buch, ich glaube, es sind nur die ersten 30 oder 40 Seiten, wo es eigentlich nur darum geht, diesen Test einmal zu erklären, was der für eine Auswirkung hat. Und dann kann man in einem Online-Fragebogen herausfinden, wo die eigenen Stärkenprofile versteckt sind. Das mache ich übrigens im Unternehmen auch mit unseren Mitarbeitern. Also immer dann, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen beispielsweise, dann lasse ich vorher mal so einen Stärkentest durchlaufen, weil das für mich als Arbeitgeber natürlich total interessant ist zu sehen, wo kann ich den Mitarbeiter denn gut einsetzen. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich von Fußballspielen keine Ahnung habe, aber ich weiß, wer Lukas Podolski ist. Und ich habe auch irgendwo mal gehört, dass der ziemlich gut Fußball spielen soll. Aber ich habe auch mal gehört, dass er nicht ganz so gut in Mathe ist. Also Stärken, ganz klar, Fußball spielen, Schwächen, ja, der Mathe-Teil. Jetzt stellt euch mal vor, jemand wie der Lukas Podolski wird jetzt dazu ja, gezwungen, an seinen Schwächen zu arbeiten, also seine Mathe-Kenntnisse deutlich zu verbessern. Dann ist das so eine Situation für ihn, die ihm sehr, sehr viel Kraft kosten wird. Und wenn er jetzt den ganzen Tag Mathe gelernt hat, im Nachhilfeverfahren oder sowas, dann wird er abends wahrscheinlich ins Bett fallen und sich denken, boah, war das ein schwerer, anstrengender Tag, hat mir total viel Energie gezogen und ja, irgendwie gar nicht so wirklich Spaß gemacht. Und mal Hand aufs Herz, wenn der jetzt wirklich viel Mathe lernt, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit ein durchschnittlicher Mathe-Schüler werden quasi, aber er wird da keine herausragenden Leistungen generieren, weil es ihm einfach auch keinen Spaß macht. Gibt man diesem Lukas Podolski jetzt aber einen Fußball in die Hand oder an den Fuß, dann wird er mit großem Spaß und mit großer Freude trainieren gehen, weil ihm das Ganze leicht fällt. Ne? Also das ist eine Stärke, in der er sowieso ganz gut unterwegs ist und was ihn auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel Kraft kosten wird, weil es ihm halt Spaß macht, sondern ganz im Gegenteil, das Ganze wird ihm vielleicht sogar noch Kraft geben, wenn er das regelmäßig macht. Und darüber hinaus, er ist einer der erfolgreichsten Fußballer, so wie ich das mitbekommen habe, und scheint auch ganz gutes Geld damit verdient zu haben, dass er an seinen Stärken weitergearbeitet hat. Das Ganze kann man auf jede Person im Einzelnen auch nochmal runterbrechen. Also es macht total Sinn, seine Stärken zu stärken, anstatt seine Schwächen zu durchschnittlichen Inhalten zu bringen. Also ich glaube, das ist deutlich geworden, was ich damit sagen möchte. Und damit man erstmal herausfinden kann, worin man eigentlich selber seine Stärken so hat, dafür gibt es solche Systeme wie zum Beispiel diesen StrengthsFinder, der dann in einem Online-Fragebogen genau das für euch herausfindet. Das Schöne ist, man bekommt am Ende eine PDF-Auswertung. Da sind dann die 5 Stärken genau ausgeprägt. Also man sieht dann beschrieben, worin die einzelnen Stärkenprofile liegen. Und dann werden sogar noch Handlungsempfehlungen dabei gegeben, wie man diese Stärken weiter ausbauen kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Eine meiner Stärken liegt im Netzwerken und das ist auch tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel zu so Netzwerkveranstaltungen gehe, komme ich meistens total energiegeladen nach Hause, kann dann meistens abends gar nicht so schnell einschlafen, weil mir so viele Gedanken noch durch den Kopf gehen und mir das total Spaß und Freude bereitet hat. Ich tausche mich total gerne mit fremden Menschen aus, also auch ich lerne gerne neue Leute kennen und unterhalte mich auch gerne mit denen und finde auch gerne so heraus, was die so für tolle Sachen in ihrem Leben erlebt haben. Das sind Sachen, die mir Spaß machen und Freude bereiten. Und das ist definitiv eins meiner Stärkenprofile. In diesem StrengthsFinder habe ich dann herausgefunden, dass ich einfach mehr Netzwerkveranstaltungen besuchen sollte. Klingt trivial, ist aber genau so und führt auf jeden Fall auch dazu, dass ich dort sehr erfolgreich unterwegs bin. Also ich ziehe sehr viel Energie aus solchen Netzwerkveranstaltungen. So, wieder zurück zu unserem Investor. Wir haben dann lange über seine Stärken gesprochen und ich gebe euch mal ein paar kleine Punkte, die gleich im großen Kontext dann auch Sinn machen. Seine Stärken liegen zum Beispiel in der Finanzplanung. Also er ist jemand, der gerne Excel-Tabellen ausfüllt, der gerne mit Zahlen jongliert, sehr gut rechnen kann und aber auch in der Planung sehr akribisch und genau ist. Dazu kommt, dass er keine Angst vor großen Zahlen hat, da er in seiner beruflichen Situation oft mit großen Zahlen zu tun hat und das für ihn also an der Stelle auch nichts Neues ist, wenn man da über ein paar Millionen irgendwie spricht. Und er hat ein Talent für Organisation. Ihm macht das sehr große Freude, sich einem Projekt anzunehmen und dort im großen Stile Organisation zu betreiben, Ablaufpläne zu schreiben, wie man an die Sachen herangeht. Und eine seiner Stärken dabei ist, dass er über den Tellerrand hinausschaut, also nicht nur von A bis B das Ganze beurteilt, sondern auch guckt, okay, was ist denn dann im nächsten Schritt dann noch notwendig? Das sind so Dinge, die ihm Spaß machen, wo er sehr viel Freude dran hat und wo er auch große oder gute Ergebnisse in der Vergangenheit erzielt hat. Und dagegen seine Schwächen, also Dinge, die ihm quasi viel Energie ziehen, sind zum Beispiel das Thema Hausverwaltung. Das ist etwas, was ihm überhaupt keine Freude macht, irgendwelche Nebenkostenabrechnungen zu erstellen. Und ja, auch das Handwerkliche ist jetzt nicht so sein Bereich, wo er gerne seine Zeit mit auseinandersetzt. Er sitzt lieber am PC und macht Excel-Tabellen und Berechnungen, aber jetzt irgendwo eine Wohnung renovieren zum Beispiel, das wäre jetzt auch nicht das, was ihm unbedingt Spaß macht. Warum ist dieses Stärken- und Schwächenprofil jetzt für einen Immobilieninvestor interessant? Das meiste oder das häufigste Thema, was ich in den Gesprächen immer mitbekomme, ist dann, ja, ich habe doch gerade gar kein Eigenkapital, ich muss Eigenkapital aufbauen. Und die Leute vergessen aber immer, dass Geld gar nicht der große Hebel in dem Immobilienaufbau ist. Das ist auch ein Punkt, den ich in meiner Karriere gelernt habe. Ich hatte einen sehr, sehr guten Immobiliendeal an der Angel. Wer die Podcast-Folgen hier regelmäßig verfolgt, der hat in einer anderen Folge schon von diesem Deal gehört. Mir fehlten zum damaligen Zeitpunkt genau 75.000 Euro Eigenkapital, um einen wirklich sehr lukrativen Deal abzuschließen. Und das hängt mir heute immer noch nach. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dieses Eigenkapital nicht und konnte den Deal also nicht abschließen. Und ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich dieses Objekt nicht kaufen konnte. Es waren 5.000 Euro bei 4% Tilgung, freier Cashflow, die da übrig geblieben sind bei einem sehr, sehr guten Objekt. Ich fahre da fast jeden Tag dran vorbei und sehe dieses Haus, deswegen ist das so prägnant bei mir im Kopf geblieben. Und da war die Situation so, dass die Bank mir gesagt hat, sie würde das Objekt finanzieren, aber wie gesagt, nur mit diesem erhöhten Eigenkapitalanteil. Da ich das Geld zu diesem Zeitpunkt nicht hatte, bin ich vom Deal zurückgetreten und habe gesagt, ja, schade, muss ich wohl noch weiter sparen, damit ich mir demnächst solche Objekte kaufen kann. Heute weiß ich, dass das überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Es gibt genügend Leute in meinem Umfeld, mit denen man jetzt über so einen Deal sprechen könnte und dann macht man aus diesem Projekt halt einen Gemeinschaftsdeal beispielsweise. Also das Geld zu besorgen ist gar nicht die Herausforderung, wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man sich seinen Stärken und seinen Schwächen auch gegenüber bewusst ist. Weil das sind für mich genauso Assets, also ja, Werte, die man mitbringt in so eine Partnerschaft, wie das Thema Geld. Es gibt auf der anderen Seite, um dieses Beispiel jetzt mal zu Ende zu führen, ganz viele Leute, die sagen, ich habe gar keine Ahnung von Immobilien, ich habe aber Geld auf dem Konto liegen und hey, wenn du eine tolle Immobilie findest, dann komm, lass uns das doch zusammen machen, ich bringe das Geld und du bringst das Know-how mit und dann machen wir den Deal gemeinsam. Genau daraus bestehen gute Partnerschaften. Der eine kann das, der andere kann das. Und wenn beide Partnerschaften sich da so ergänzen, dass man sich gegenseitig die Schwächen quasi ausgleicht, dann kann so eine Partnerschaft wirklich wertvoll sein. Ich mache ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, zwei Investoren, die beide sehr viel Geld auf der Kante liegen haben, würden sich zusammentun und keiner hat Lust auf das Thema Organisation oder auf das Thema Weiterentwicklung. Die wollen eigentlich nur ihr Geld abgeben und mit dem Objekt nichts zu tun haben. Tun sich diese beiden zusammen, wird daraus keine erfolgreiche Geschäftsbeziehung bestehen. Und das ist genau der Punkt. Um solche strategischen Partnerschaften überhaupt schließen zu können, muss ich mir doch meine eigenen Stärken erstmal bewusst werden und auch meine eigenen Schwächen. So ehrlich muss man ja auch sein. Wenn man jetzt jemand ist, der überhaupt gar keine Lust auf das Thema Hausverwaltung hat und dann aber am Ende derjenige ist, der in so einer Partnerschaft sich mit diesem Thema auseinandersetzen soll, dann wird das nichts Gutes werden. Deswegen finde ich es total wichtig und auch spannend, wenn man sich am Anfang mal mit diesem Stärken-Schwächen-Profil auseinandersetzt. Und jetzt, um auf unseren Investor aus dieser Podcast-Folge hier zu sprechen zu kommen, wenn der weiß, meine Schwächen sind das Thema Handwerk und auch das Thema Hausverwaltung, ich bin aber jemand, der total gut organisieren kann und in der Finanzplanung sehr aktiv ist, vielleicht auch schon ein Netzwerk an bestehenden Bankkontakten oder Handwerkern hat und halt in der Organisation auch schon das ein oder andere Projekt abgewickelt hat, dann ist das doch ein super strategischer Partner für jemanden, der genau das andere Beispiel abbildet, der zum Beispiel sagt, hey, pass auf, ich bringe das Eigenkapital gerade mit und ich habe total Spaß an dem Thema Hausverwaltung. Die beiden könnten sich super zusammentun und damit den Bestand weiter ausbauen. Und ich glaube, und das ist auch einer der Punkte, der in diesem Strategiegespräch dem Investor dann erstmal klar geworden ist, der hatte vorher die ganze Zeit nur auf dem Schirm, ich brauche weiteres Eigenkapital, um den nächsten Deal zu machen. Er hat gar nicht über die Möglichkeiten nachgedacht, dass das ja gar nicht alle Werte sind, die er vertritt. Und dadurch hat sich für ihn natürlich sein Kopf und auch seine Möglichkeiten viel weiter geöffnet, weil er jetzt ganz, ganz andere Möglichkeiten ja auch in Betracht ziehen kann, vielleicht auch größere Projekte in Angriff zu nehmen, da dann aber auch mit dem Gedanken zu spielen, einen strategischen Partner mit reinzunehmen. Und ich weiß, dass jetzt der eine oder andere sagt, boah, nee, ich habe doch gar keine Lust auf irgendwie einen Partner und dann streitet man sich hinterher. Und auch dieses Argument habe ich von dem Investor bekommen und da möchte ich euch auch gerne zwei, drei Infos zu geben, mit denen ich mich an der Stelle auch schon auseinandergesetzt habe. Mittlerweile kann ich sagen, habe ich auch die eine oder andere Partnerschaft im Bereich der Immobilien schon geschlossen. Und das Schöne finde ich im Bereich Immobilie gegenüber dem anderen Bereich Unternehmen ist, dass man bei einer Immobilie ganz klar weiß, welche Probleme auftreten können und welche Situationen in Zukunft passieren werden. Und für all diese Situationen kann man sich im Vorfeld hinsetzen und einen Vertrag miteinander machen. Als ich die erste Geschäftspartnerschaft in dem Bereich geschlossen habe, sind wir zu einem sehr, sehr guten Notar gegangen und haben uns von dem Notar beraten lassen und haben alle Eventualitäten mit in einem Vertrag aufgenommen und genau besprochen, wie wir gewisse Themen lösen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wir sind zwei Männer beispielsweise, die gemeinsam eine Immobilie kaufen und beide Männer haben Frauen. Was passiert denn, wenn der eine verstirbt? In welcher Höhe wird die Frau des anderen abgefunden? Man möchte ja sicherstellen, dass dann keiner über den Tisch gezogen wird und dass man aber auch nicht mit einer anderen Person hinterher in einer weiteren Geschäftsbeziehung bleibt, die eventuell gar keine Lust hat, sich mit dem Thema Immobilie weiter auseinanderzusetzen. Das heißt, man muss gewisse Exit-Strategien finden. Und solange man doch im Guten miteinander ist, kann man ja im Vorfeld genau definieren, nach welchen Kriterien legen wir dann den Preis fest. Das ist jetzt nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, aber genau so kann man vorgehen. Man kann dann zum Notar gehen und genau seine Bauchschmerzen, die man hat, Punkt für Punkt mit dem Notar, mit einem pfiffigen Rechtsanwalt gemeinsam ausarbeiten und damit einen Vertrag aufsetzen, der unbedingt Bestandteil dieses Immobilienkaufs wird und der dann einfach als Leitplanke sozusagen gesehen werden kann, hey, was passiert, wenn die Situation eintritt, dann können wir uns innerhalb dieser Leitplanken einen Lösungsweg überlegen, den haben wir vorher miteinander fest definiert und dann kann man schon ganz, ganz viele Probleme oder Streitigkeiten, die in so einer Geschäftspartnerschaft auftreten könnten, im Vorfeld ausmerzen. So, wieder zurück zu unserem Investor. Wie ging es dann in der Strategieplanung weiter? Weil es ging ja eigentlich darum, dass wir am Anfang mal Ziele definiert haben. Jetzt haben wir über Stärken und Schwächen gesprochen und wir wissen auch, dass der gute Mann für eine Geschäftspartnerschaft eventuell in Frage kommen würde. Aber ihm ging es ja auch um das Thema, in welcher Geschäftsform organisiere ich mich da? Soll ich eine vermögensverwaltende GmbH gründen? Bisher hat er die Objekte alle noch in der privaten Vermögen, also im Privateigentum gehalten und noch nicht in eine Firmierung gepackt. Und ja, wir haben uns dann erstmal damit auseinandergesetzt, dass der schnellste Punkt, ihn an sein Ziel zu bringen, darin besteht, seine Fixkosten zu minimieren. Das heißt, man guckt erstmal, wo gibt er denn das Geld aus, also oder wo gebt ihr euer Geld aus? Dafür lohnt es sich auf jeden Fall mal ein Haushaltsbuch für ein paar Monate zu führen. Auch das klingt wieder total langweilig und blöd, aber doch, das Ganze hilft, sich mal seiner Fixkosten bewusst zu werden, weil ihr könnt euch ja mal selber kurz die Frage stellen, wie hoch sind denn eure Fixkosten im Monat? Und wenn ihr das nicht mit absoluter Genauigkeit beantworten könnt, dann sollte man sich mal einmal hinsetzen, die Kontoauszüge durcharbeiten und mal schauen, ob man wirklich alles auf dem Schirm hat. Und vielleicht entdeckt man ja dort auch schon wieder irgendein Streaming-Abo oder sowas oder ein Fitnessstudio-Abo, was ich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr benutze, aber jeden Monat von meinem Konto abgebucht wird. Und da kann man schon mal die ersten Fixkosten direkt reduzieren. Bei ihm haben wir jetzt festgestellt, dass eine seiner größten Fixkostenpositionen die selbstgenutzte Immobilie war. Und dann haben wir aber gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, dass er ja zwei bestehende Eigentumswohnungen hat, die bald aus dieser 10-Jahres-Grenze herausfallen und die man dann in dem Moment steuerfrei verkaufen könnte. Und der Plan war dann, dass wir gesagt haben, komm, wenn die 10-Jahres-Frist um ist, dann verkaufen wir die beiden Eigentumswohnungen, um damit die selbstgenutzte Immobilie vollständig abzubezahlen, weil dann der größte Posten in seiner Fixkostenliste eliminiert wäre. Der Investor hat dann entweder die Möglichkeit, zusätzlich Geld zu sparen, weil er ja die Fixkosten deutlich reduziert hat, oder auf der anderen Seite vielleicht auch seinen Job in der Stundenzahl zu reduzieren, um mehr Zeit für das Thema Immobilie zu haben. Also so oder so bringt das Ganze auf jeden Fall mehr Freiheit mit sich. Das Ganze hat jetzt in sein Konzept auch noch mit reingepasst, weil er auch keine Lust mehr auf Eigentumswohnungen hatte und gesagt hat, er möchte eigentlich lieber seinen Mehrfamilienhausbestand weiter ausbauen, weil er da mehr Möglichkeiten der Gestaltung hat. Und insofern hat das Ganze in sein Konzept ganz gut reingepasst. Zusätzlich haben wir festgelegt, wie viele weitere Wohneinheiten er mit wie viel monatlichen Cashflow, positiven Cashflow, kaufen muss, damit er sein Ziel erreicht hat. Also wir haben eine ganz konkrete Zahl niedergeschrieben, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen. Und dann runtergebrochen, wie viele Objekte sind das denn? Also zum Beispiel, wie viele Mehrfamilienhäuser sind das denn? Und wie viel Kapital brauche ich dafür? Oder wie viele strategische Partner brauche ich, um mein Ziel zu generieren? Und also das Ganze war an der Stelle wirklich wie so ein Augenöffner erstmal, weil sich dadurch natürlich komplett neue Möglichkeiten ergeben haben. Er hat ja vorher gar nicht darüber nachgedacht, mit einem strategischen Partner dran zu gehen oder er hat auch vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt, seine Fixkosten zu reduzieren. Wir haben dann gemeinsam festgestellt, dass es jetzt noch gar keinen Sinn machen würde, eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen, weil er ja noch in der Situation ist, dass er seine Bestandsimmobilien aktuell noch weiter saniert, um die Potenziale zu heben, und dass es dann also erst Sinn machen wird, frühestens nach Ablauf der ersten 10 Jahre, wenn die Objekte ihren gewissen Sanierungsstand erreicht haben, sie dann in die vermögensverwaltende GmbH einzubringen. Das ganze Thema mit der Gesellschaftsstruktur ist noch deutlich komplexer als das, was wir jetzt hier gerade eben in so 2 Sätzen angeschnitten haben. Und darüber können wir mit Sicherheit auch nochmal eine komplett eigene Folge machen. Aber ich möchte euch jetzt hier mal das große ganze Bild quasi geben und welche Erkenntnisse der Investor hier rausgezogen hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da für euch auch einen Plan aufstellen könnt, der erstmal damit anfängt, dass ihr Ziele definiert, euch eurer Stärken und eurer Schwächen bewusst werdet, um dann im Prinzip einen Plan zu entwickeln, okay, wie kann ich jetzt mein Ziel damit generieren? Und es sind nicht nur finanzielle Dinge, die als Stärken gelten, sondern es sind auch die Assets, die man mitbringen kann, die jemand anderes vielleicht noch nicht hat, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, also wenn ihr euch da euren eigenen Finanzplan mal aufschreibt, geht auch gerne mal rein und bringt in dieses Stärkenprofil mit ein, wie viel Eigenkapital ihr beispielsweise gerade zur Verfügung habt. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere ja dann auch bereit oder hat sogar schon jemanden im Kopf und sagt, Mensch, ich bin der mit Geld oder ich bin der ohne Geld, ich kann aber dafür handwerken oder ich kann dafür Verwaltung oder ich kann dafür Mietoptimierung oder sonst irgendwas, ne? Und dann hat man vielleicht schon jemanden anderen im Kopf, wo man weiß, ey, der interessiert sich doch auch für das Thema, ich weiß, der ist auch im Bereich Immobilie gerade interessiert, traut sich aber noch nicht, und ne, ich kann das oder das als zusätzliches Asset mitbringen. So, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir zu der Folge ein kleines Feedback hinterlassen würdet. Sprecht mich gerne an oder schreibt uns an. Gebt uns mal ein Feedback dazu, wie euch das Ganze hier gefallen hat, ob ich euch in Zukunft häufiger mal ein paar Storys aus unserem Alltag, aus unserem Beratungsalltag erzählen soll. Da würde ich mich über ein Feedback von euch sehr, sehr freuen. Und ich möchte mich an der Stelle auch einmal bedanken. Wir haben jetzt über 5000 Zuhörer mittlerweile mit diesem Podcast erreicht. Das ist für mich eine riesengroße Zahl, wo ich am Anfang, als wir den Podcast gegründet haben, gar nicht mit gerechnet habe. Dafür ein großes Dankeschön, auch dass ihr regelmäßig einschaltet und diesen Podcast euch anhört. Das freut mich total und macht mich mega stolz. Und ja, ich freue mich, dass wir euch weiterhin versorgen können mit spannenden Infos. Und wenn ihr Interesse habt an noch mehr, dann schaltet einfach nächste Woche Donnerstag wieder ein zum neuen Podcast R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Bis dann, ciao!